Das Thema Rassismus ist halt eins, was nicht an den Grenzen der USA aufhört.
Und die Kernaussage war, dass Menschen grundsätzlich eine moralische Verantwortung haben.
Und Aktivisten sollten sich mit Marketing beschäftigen und Marketeers sollten sich mit Aktivisten beschäftigen. Man kann viel voneinander lernen.
Gerade das Thema Gewaltlosigkeit ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, wenn es um Martin Luther King geht.
Ermordung von George Floyd, von der es sogar Bilder gibt und die halt eine unglaubliche Ungerechtigkeit ist, wirkt natürlich viel schockierender und aufrüttelnder, als es die krasseste Statistik irgendwie könnte.
Dann müssen wir genau dorthin und schauen, dass wir genau an diesem Ort für Veränderung sorgen. Denn wenn wir das schaffen, hat das automatisch Auswirkungen auf das große Ganze.
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt mit Tobias Kargol und Philipp Bündel.
Herzlich willkommen bei Folge 9 von Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen.
Herzlich willkommen auch von mir. Falls es noch nicht passiert ist, wir freuen uns immer über ein Abo und über Bewertungen auf den Streaming-Plattformen und vor allem, wenn ihr uns schreibt. Bei Instagram ist das möglich oder auch bei LinkedIn. Aber zum Thema. Die vergangenen 2 Wochen hat uns beide, wahrscheinlich auch viele von den Hörern, vor allem ein Thema bewegt, die Ermordung von George Floyd in den USA und die politischen Proteste in den USA als Folge daraus. Deshalb wollen wir uns diese Woche mit sozialen und politischen Bewegungen beschäftigen. Natürlich bleiben wir dabei aber in unserem Themenfeld und wir fragen uns, wie erfolgreiche Bewegungen organisiert sind und mit welchen Mitteln sie erfolgreich werden. Und wir wollen dann auch beantworten, was wir persönlich und was Unternehmen von sozialen Bewegungen lernen können.
Gleichzeitig wollen wir aber nicht nur Learnings generieren, sondern ja uns auch ein Stück weit mit dem Thema beschäftigen und vielleicht auch ein bisschen uns selber weiterbilden, die Hintergründe ein bisschen mehr studieren. Ich habe nämlich gemerkt, dass ich mehr über Jay-Z als über Dr. Martin Luther King Jr. weiß. Mhm. Und das muss man, glaube ich, ändern. Und deswegen nach Hip-Hop und Sneakern und Michael Jordan und Basketball und Arnold Schwarzenegger ist es an der höchsten Zeit, auch mal auf ein solches Thema hinzuweisen und zu schauen, wie wir da kommunikativ mit umgehen können.
Ja, wenn du dich dann auch mit Martin Luther King beschäftigt hast, der, glaube ich, der große Vorreiter in der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA ist, dann würde ich doch sagen, dieses Mal fängst vielleicht du an.
Wahnsinnig gerne. Dr. Martin Luther King Jr. Ich habe mich ausführlich mit seinem Lebenswerk beschäftigt und dabei besonderes Augenmerk auf seine Briefe, Reden und öffentliche Statements gelegt. Denn diese sind heute relevanter denn je und die Blaupause für einen aktiven, gewaltfreien und wirkungsvollen Wandel. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, genau das ist es doch, was wir brauchen. Natürlich in dem Kontext, über den wir gerade sprechen, nämlich die Ermordung von George Floyd, aber auch darüber hinaus. Denn ich glaube, auch darin sind wir uns einig, es gibt aktuell noch sehr, sehr viele Probleme, die wir gemeinsam angehen können und das auch im beruflichen Alltag und Kontext, doch dazu später mehr. Ich glaube, um das Schaffen von Dr. Martin Luther King Jr. die notwendige geschichtliche und zeitliche Einordnung zu geben, sollten wir nochmal zurückgehen und gucken, was sind denn eigentlich die Ursprünge der Bürgerrechtsbewegung in den USA. Und das Ganze beginnt im 18. Jahrhundert, also es ist tatsächlich schon eine ganze Weile her, als der Dreieckshandel zwischen Europa, Afrika und Amerika am Florieren war. Ich kann nur von mir sagen, ich habe das damals in der Schule gelernt und wusste das natürlich, aber habe mich jetzt in Vorbereitung auf die heutige Folge nochmal intensiv damit beschäftigt und war tatsächlich erschrocken, wie professionell der Sklavenhandel damals ablief und wie eiskalt das Ganze war. Denn da wurden tatsächlich jahrzehntelang Sklaven aus Afrika importiert, also von den Europäern. Die sind nach Afrika, haben dort die Sklaven in Gefangenschaft genommen und diese dann gegen Waren in den USA getauscht. Und das nicht irgendwie vereinzelt, sondern wirklich, ja, als professionalisierter Handel. Unfassbar. Wenn wir dann ins Jahr 1860 springen und mal nach Mississippi gucken, gab es da 4 Millionen Sklaven bei insgesamt 31 Millionen Einwohnern. Also eine wirklich schier unglaubliche Zahl. Doch dann kam irgendwann der Bruch, denn während sich der Norden der USA zunehmend industrialisiert hat und damit dann auch von der Sklaverei abrückte, wollten die Südstaaten die Sklaverei aufrechthalten, einfach aus dem Grund, dass sie von Tabak und Wolle lebten und das natürlich Top-Top-Arbeit für Sklaven war damals. In der Zeit bildete sich dann im Norden aber der Abolitionismus, kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Abschaffung bzw. Aufhebung. Und diese Bewegung wollte eben die Sklaverei beenden. An dessen Spitze, wir kennen ihn alle, Abraham Lincoln, der das Ganze als Anführer ja, nach vorne brachte. Soweit, dass tatsächlich dann auch ein Krieg ausbrach, der Sezessionskrieg. Wir kennen ihn alle als amerikanischen Bürgerkrieg. Damals Norden gegen Süden. Es haben sich 7 Staaten im Süden der USA ja zu einer Konföderation zusammengeschlossen, inklusive einer eigenen Flagge, und sind dann eben in den Krieg gezogen gegen den Norden. Das Ganze dauerte 4 Jahre und der Norden konnte sich durchsetzen, und an dessen Ende stand dann eben das Resultat, dass die Sklaverei offiziell für illegal erklärt wurde. Aber wie das immer so ist, viele wollen das dann trotzdem nicht akzeptieren, insbesondere nicht die Unterlegenen, sodass sich dann unterschiedliche Gruppierungen auch im Untergrund gebildet haben. Eine davon kennen wir leider alle, nämlich den Kuckucksklan. Außerdem haben die Südstaaten überlegt, naja, wie können wir denn jetzt dem Ende der Sklaverei trotzdem noch was entgegensetzen? Denn nur weil es jetzt keine Sklaverei mehr gibt, bedeutet das ja noch lange nicht, dass wir People of Color hier irgendwie anerkennen oder ja, auch nur annähernd irgendwie eine Gleichberechtigung für gerechtfertigt halten. Und ja, ein Ergebnis dieser Überlegungen waren die sogenannten Black Codes. Und diese Black Codes sind der Ursprung der Rassentrennung, die fast 100 Jahre bis Mitte der 50er Jahre anhielt. Und in den 50er Jahren kam dann Dr. Martin Luther King Jr. auf die Bildfläche. Vielleicht noch ein Beispiel für die Rassentrennung, das wir sicherlich alle kennen, und zwar die Segregation sah zu dieser Zeit in den Bussen des öffentlichen Nahverkehrs vor, dass Schwarze nur bestimmte Sitzreihen im hinteren Teil der Busse nutzen durften. Außerdem mussten sie für Weiße aufstehen, wenn für diese keine freien Plätze mehr vorhanden waren. Zum Beispiel in Montgomery war es sogar so, dass vorne beim Fahrer bezahlt werden musste. Das heißt, People of Color sind vorne in den Bus eingestiegen, haben bezahlt, mussten dann wieder nach hinten gehen, und während sie nach hinten gegangen sind, ist der Bus abgefahren. Also Gräueltaten sind damals passiert, und ja, das war natürlich nicht hinnehmbar. Ja. Und jemand, der sich da an die Spitze der Bewegung der People of Color gestellt hat, war dann eben Dr. Martin Luther King, geboren 1929. Interessanterweise hieß er zu Beginn Michael King und wurde dann nach einer Reise nach Deutschland von seinem Vater umbenannt. Also sein Vater hat sich selbst und damals Michael King umbenannt in Dr. Martin Luther King Jr., beziehungsweise dann natürlich erstmal nur Martin Luther Jr. Der war extrem schlau, ist nur so durch die Schule gerauscht, hat 2 Klassen übersprungen und saß sogar noch vor Abschluss der Highschool in vereinzelten Lesungen in der Universität. Also wirklich ein super schlaues Köpfchen, der eine steile Karriere hingelegt hat. Er hatte aber auf diesem Weg immer wieder mit der Rassentrennung zu kämpfen. So war sein engster Freund in der Vorschulzeit ein weißer Junge aus der unmittelbaren Nachbarschaft. Und ja, das ging dann so lange gut, bis sie eben auf eine Schule kam oder auf getrennte Schulen kam, wo eben weiße Kids mit schwarzen Kids nicht abhängen und Zeit verbringen durften. Und da kamen dann sogar die Eltern des besten Freundes zu Martin Luther und haben gesagt, hey, es tut uns leid, aber ihr könnt keine Zeit mehr miteinander verbringen. Und das war für ein Kind, er war damals 6 Jahre alt, natürlich traumatisierend, und er hat sich damals schon gefragt, wie kann das eigentlich sein? Später verliebte er sich in ein weißes Mädchen, aber auch da wussten beide direkt, okay, das hat leider keine Zukunft. Und so wuchs sein Frust über die Rassentrennung und diese Ungerechtigkeit, und er hat immer wieder nach Mitteln und Wegen gesucht, dieses Problem zu lösen. Schlussendlich wurde er dann stark von Mahatma Gandhi geprägt, dessen von Nächstenliebe getragener Kampf mit dem Mittel der Gewaltlosigkeit ihn eben tief beeindruckte. Und gerade das Thema Gewaltlosigkeit ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, wenn es um Martin Luther King geht. Ich glaube, Gewaltlosigkeit ist auch das, was wir uns wünschen in den unterschiedlichen Protestarten und Protestaktionen, auch jetzt gerade wieder in den USA. Ich kann nur für mich sprechen. Ich finde alle Demonstrationen und öffentlichen Bekundungen und alles, was es in dem Kontext gibt, bis hin zu einem Blackout Tuesday, absolut richtig und gut. Mhm. Brennende Autos brauche ich nicht. Aber ich verstehe natürlich, dass es der übliche Reflex ist, dass man ja zu dieser Art von Übertreibung neigt, weil man glaubt, das würde einem eben ein bisschen mehr Gehör verschaffen. Martin Luther King hat gesagt, nee, er sieht das nicht. Und hat damals auch über Gandhi gesagt, durch diese Konzentration Gandhis auf die Liebe und Gewaltlosigkeit entdeckte ich die Methode für soziale Reform, nach der ich suchte. Und die Methode war dann eben ziviles Ungehorsam. Und er gilt bis heute als einer der wichtigsten Begründer des gewaltfreien Widerstand oder, wie er selber sagte, Nonviolent Direct Action. Und was genau das bedeutet, erkennt man sehr schön an dem Beispiel des Montgomery Bus Boykott. Ich glaube, wir haben alle schon mal von Rosa Parks gehört, nicht nur, weil sie Protagonistin eines berühmten Songs wurde, sondern insbesondere natürlich deswegen, weil sie 1955 verhaftet wurde, nachdem sie sich weigerte, einem Weißen im Bus Platz zu machen. Mhm. Daraufhin ging dann eben Martin Luther King Jr. hin und rief zum Boykott dieser Busgesellschaft auf. Dieser Boykott dauerte unglaubliche 380 Tage. Und der Gedanke war, alles klar, wir erzeugen hier jetzt eine derartige Drucksituation auf die Finanzen des Unternehmens, dass sich etwas ändern muss. Denn wir werden es nicht länger hinnehmen, dass wir hinten im Bus sitzen müssen und die Rassen getrennt werden. Das ging so weit, dass sich sogar Fahrgemeinschaften bildeten. Schwarze Taxiunternehmen haben eine wichtige Rolle gespielt, denn sie haben die Boykotteure für 10 Cent durch die Gegend gefahren, was dann wiederum unterbunden wurde, weswegen es dann private Autofahrer waren, die sich zu Carpool zusammengeschlossen haben. Also man war sehr konsequent in der Umsetzung dieses Boykotts. Das führte dann, wie vorhin erwähnt, dazu, dass die Stadt Montgomery so dermaßen unter Druck geriet, weil einfach kaum noch jemand mit diesem Bus fuhr, dass man eben zu einer Verhandlung bereit war, beziehungsweise dass das Ganze dann letztendlich so gelöst wurde, dass die Rassentrennung tatsächlich dann damals nach einem Gerichtsurteil und Gerichtsprozess, der angestrengt wurde in diesem Kontext, aufgehoben wurde. Zumindest in der Stadt Montgomery. Und das ist ein Learning, das ich mitnehme aus der ersten Geschichte von Dr. Martin Luther King Jr., nämlich diese konstruktiven Spannungen zu erzeugen und zu gucken, wo ist die Achillesferse, wo tut es wirklich weh, ohne weh zu tun, dann das Ganze konsequent zu attackieren. In diesem Fall waren das dann eben die Finanzen und das ausbleibende Einkommen und das dann konsequent durchzuziehen. Und mein Learning, das ich daraus ziehe, jeder ist zu Verhandlungen bereit, wenn der Schmerz groß genug wird. Suche nach der Achillesferse und erzeuge intensive Spannungen und halte dann auch durch. Ich glaube, das werden wir auch gleich im weiteren Verlauf seiner Laufbahn erleben, dass er immer wieder sehr klug identifiziert hat, was tut eigentlich weh und wie kann ich das zu meinem Vorteil nutzen, gerade auch kommunikativ. Also er hat ja auch sehr viel mit der Öffentlichkeit gearbeitet, er hat viele Bilder öffentlich zugänglich gemacht, sehr viel mit visuellen Statements gearbeitet, dazu später mehr, aber ich glaube, der Gedanke der konstruktiven Spannung, um Verhandlungen zu provozieren, ist sehr intelligent.
Cool, das heißt, während du in der Phil Knight-Folge, wo es um Sneakers ging und ich von Phil Knight gesprochen habe, da bei dem Gründer von Nike, da hast du dich ja auch dagegen gewehrt und ein bisschen protestiert bei den Learnings, die ich mitgebracht habe, wo es auch darum ging, dass er so Sachen im moralischen Graubereich angewendet hat. Bei Martin Luther King geht es dann auch um Konflikte, wo du das Learning draus mitnehmen würdest, aber halt eben in dem positiven Framing, dass er halt nicht, wie vielleicht Malcolm X beispielsweise, den bewaffneten Kampf gesehen hat, sondern schon dem Schmerzen verursachen wollte auf der Gegenseite, aber mit Methoden, die legitim sind, ja?
Genau, weil seine Theorie ist, dass man sich am Ende wieder die Hand reichen muss, nach jeder Verhandlung, nach jedem Prozess. Das Ergebnis ist immer, dass man gemeinsam miteinander weiterleben kann. Und da war für ihn ganz klar, dass das eben nur gewaltfrei funktioniert. Dass man sich dann die Hand gibt und sagt, alles klar, wir haben jetzt eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Gleichzeitig hat er aber auch anerkannt, dass die Freiheit selten von denen ausgeht oder von denen legitimiert wird, die unterdrücken, sondern die Unterdrückten müssen das einfordern. Und das Einfordern muss sehr direkt, muss sehr konsequent, muss auch sehr lautstark passieren, aber eben so, dass es am Ende ein friedliches Ergebnis geben kann.
Das ist cool, wenn man das, denke ich, auch eins zu eins, egal ob man jetzt Mitarbeiter von einem Unternehmen ist und ich weiß nicht, Gehaltsverhandlungen oder irgendwelche Konflikte hat oder ob man selbst Unternehmer ist und mit jemand anderem in irgendeiner Form von Verhandlung ist, all das gilt, was du gerade gesagt hast. Und wenn man das selbst in so einer Situation schaffen kann, wo es um Menschenleben geht und wo es um Rassismus und um den Hintergrund von Sklaverei geht und so, wenn man selbst da diese Größe aufbringen kann, auf die Art zu taktieren, dann sollte einem das doch eigentlich im Arbeitsleben erst recht gelingen. Und es kommt ja auch teilweise so vor, als da eskalieren manchmal Dinge und es kommt einem super wichtig vor, aber wenn man es in dieser Perspektive sieht, dann sind das doch eigentlich Sachen, wo man sich danach gut in den Arm nehmen können müsste und sagen, haha, witzig, wie wir da jetzt hier ein bisschen rumverhandelt haben, lass mal ein Bier trinken gehen. Ich musste dabei auch noch daran denken, da du jetzt ja cool jetzt für den Anfang einen größeren Bogen nochmal geschlagen hast und das ein bisschen geschichtlich auch eingeordnet hast. Ich finde noch eine Sache mehr, warum es ja auch so bedrückend ist, ist, dass das Ganze, was in den USA passiert, auch nicht weit weg ist. Also zum einen, für mich fühlt sich das auch nicht weit weg an, weil ich halt eben als Herausgeber von hiphop.de in der Hip-Hop-Kultur tief verwurzelt bin, wie du halt auch, und man dann sowieso einem das nah ist. Gleichzeitig muss man aber, oder ich zumindest bei sowas auch immer, an beispielsweise an den Terroranschlag von Hanau denken und an die Sachen, die eigentlich in Deutschland passieren. Und das ist natürlich irgendwo ein verschiedenes Paar Schuhe. Da steht eine andere Geschichte dahinter. Das hat jetzt nichts mit Sklaverei beispielsweise zu tun. Es hat aber beides was mit Rassismus zu tun. Und wenn man beispielsweise an das Nichtverhindern der NSU-Terroranschläge denkt oder auch die nicht richtige oder komische Aufklärung davon, dann hat es auch ein bisschen was mit Staatsversagen zu tun. Wie da Polizei und Verfassungsschutz so agiert haben, war halt auch mindestens mal fragwürdig. Und von daher ist das schon ein bisschen was anderes als das Thema Polizeigewalt in den USA. Aber das Thema Rassismus ist halt eins, was nicht an den Grenzen der USA aufhört, wo man sagen kann, ja, die komischen Amerikaner, die hatten da irgendwie einmal Sklaverei und bis heute sind die irgendwie teilweise rassistisch. Sondern das ist natürlich was in etwas anderer Ausgestaltung in Deutschland genauso vorhanden ist.
Und da reicht es völlig, einmal alle 14 Tage ins Stadion zu gehen. Wir beide geben es natürlich nur ungern zu, aber auch bei Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln fallen hin und wieder vereinzelt auf Tribünen mal Sätze, die nicht gehen. So. Und das ist zum einen im Kontext Rassismus, das ist aber natürlich auch Frauen gegenüber, ist, glaube ich, ein Riesenthema. Generell vermeintlichen migrierten Mitbürgern gegenüber das ganze Thema Geflüchtete. Also da könnte man jetzt sehr in die Tiefe gehen, aber auch die Generation davor, türkische Gastarbeiter, gerade hier in Nordrhein-Westfalen. Ich erinnere dann immer gerne daran, dass gerade diese Gastarbeiter es waren, die Deutschland maßgeblich wiederaufgebaut haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber das würde jetzt zu weit führen. Du hast völlig recht mit deiner These, dass Rassismus und Menschenfeindlichkeit, um das mal sehr weit zu fassen, leider noch sehr verbreitet ist. Und ich glaube, wir alle irgendwie Tools für uns in der Schublade haben sollten, wie wir damit umgehen, wie wir darauf reagieren und wie das Ganze dann auch effektiv passieren kann. Denn es reicht ja nicht einfach nur zu reagieren, sondern man möchte ja Dinge verändern und das möglichst ohne ein Auto anzuzünden. Und ich glaube, da ist gerade Dr. Martin Luther King Jr. mit seiner Einstellung und seinem Mindset, ich habe da gleich noch zwei weitere Blöcke mitgebracht, ein super Vorbild.
Genau, und deshalb finde ich auch, dass in jedem Format dieses Thema in irgendeiner Art und Weise seinen Platz finden sollte und so dann halt eben auch bei uns und später in dem Blog, wo ich noch zu kommen werde, also da kann ich das noch ein bisschen vertiefen, dass ich auch das Gefühl habe, dass beispielsweise Bürgerrechtsbewegung auch total viel aus dem Marketing beispielsweise lernen können. Das werde ich gleich noch illustrieren, was ich damit eigentlich meine. Und gleichzeitig kann man natürlich auch, wenn man Marketing macht, von erfolgreichen Bürgerrechtsbewegungen etwas lernen. Und das halte ich auch nicht für verwerflich. Und ja, deshalb war es extremst interessant auf jeden Fall bei der Vorbereitung von dem Thema. Aber jetzt mal zu meinem Thema. Du bist ja jetzt bis zur Zeit des Sklavenhandels zurückgegangen. Du hast von Abraham Lincoln gesprochen. Ich habe was gefunden, was sogar noch ein kleines Stück noch davor ansetzt. Denn wie du schon gesagt hast, Sklaverei und Rassismus sind eine sehr lange Geschichte, was ja wirklich erschreckend ist. Selbst im Bibel und Koran gibt es schon Handlungsanleitungen dazu, wie man mit seinen Sklaven umzugehen hat. Da geht es aber auch nicht darum, dass man die irgendwie nicht haben dürfte. Und schon in der Antike, schon bei den Griechen gab es sowas halt eben, dass man Leute versklavt und dann mit denen gehandelt hat. Wo ich jetzt meine Geschichte gefunden habe, ist tatsächlich ein Businessbuch von Ben Horowitz. Absoluter Lesetipp. Das Buch heißt What You Do Is Who You Are, How to Create Your Business Culture. Das heißt, hier geht es um Firmenkultur und schon ganz cool, wie er Firmenkultur definiert. Er sagt nämlich, Firmenkultur ist, wie sich Mitarbeiter verhalten, wenn der Chef nicht da ist. Fand ich schon mal ganz cool. Zweiter Punkt, warum ich das Buch cool finde, er stellt jedem Kapitel ein Rap-Zitat voran. Damit hat er mich natürlich auch direkt abgeholt. Bei dem Kapitel, auf das ich jetzt komme, steht voran ein Zitat von Nas, von dem Album Stillmatic, Blood of a Slave, Heart of a King. Und es geht um Toussaint Louverture. Die haben die meisten wahrscheinlich noch nie gehört. Ist tatsächlich der Nationalheld Haitis und war der Führer der haitianischen Revolution. Und er hat es geschafft, den ersten unabhängigen Staat in Lateinamerika zu begründen und den ersten von Sklaven gegründeten Staat. Das war alles andere als einfach, das zu schaffen. Du hast gerade auch schon ein paar Zahlen dazu genannt, wie viele in einem Bundesstaat der USA, glaube ich, hattest du das gesagt, wie viele der Bevölkerungsanteil der Sklaven da war. In Haiti waren 80% der Bevölkerung Sklaven. Und da könnte man jetzt erstmal denken, ja gut, die Chancen für eine Revolution sind ja jetzt vielleicht groß, ne? Freiheit sollte irgendwie ein großer, alleine das ganze Leid, was von dieser unglaublich unmenschlichen Aktion, Menschen zu versklaven, ausgeht, da kann man sich ja irgendwie schon vorstellen, dass diese 80% dann vielleicht sagen, die Freiheit nehmen wir uns dann doch so einfach. Aber Ganz so einfach ist es halt eben nicht. Ein Grund dafür ist ein praktischer. Haiti war die ertragreichste Kolonie der Welt. Jede europäische Großmacht wollte die gerne haben. Dementsprechend musste Louverture gegen Frankreich, Spanien und England kämpfen und hat sie alle drei, oder seine Armee hat sie alle drei besiegt. Beim letzten Sieg hat er selber schon nicht mehr gelebt. Und es war am Ende tatsächlich der erste erfolgreiche Sklavenaufstand der Geschichte. Das hat sonst noch nie geklappt. Warum ist das so, dass es so schwer ist, einen erfolgreichen Sklavenaufstand hinzulegen? Das erklärt Horowitz damit, dass er sagt, broken cultures don't win wars. Und damit kommen wir dann bei dem Thema Unternehmenskultur an, dem sich das Buch widmet und warum er meint, dass man daraus so viele Learnings ziehen kann. Denn es ist halt nicht so, wie Kanye West, den wir auch letztes Mal in der Sneaker-Folge hatten, mal berüchtigterweise gesagt hat, er meinte mal so, slavery is a choice und man hätte sich doch da auch einfach wehren können und es hat was mit Mindset zu tun und ich verstehe auf einer abstrakten Ebene, worauf er irgendwo hinaus wollte, aber es ist natürlich extremst ignorant, sowas zu sagen, denn änder doch einfach dein Mindset. Das ist so ähnlich, wie wenn man sich mit einer Gruppe von depressiven Menschen, die halt eine Krankheit haben, unterhalten würde und denen sagst, so, warum hast du nicht einfach mal bessere Laune, reiß dich doch mal zusammen, du Trottel. So, damit kommst du halt nicht weiter. Deshalb wurde er dafür auch zu Recht kritisiert. Und das Ding ist einfach, wenn dein Besitzer in großen Anführungsstrichen dich jederzeit, wie er Bock hat, foltern, kastrieren oder deine Kinder totschlagen kann, einfach weil er das gerade irgendwie toll findet, dann macht das natürlich was mit dir. Und es macht was mit dem Zusammenleben dieser Menschen. Du hast eine Kultur von Angst und Misstrauen. Jeder denkt nur an sich und niemand denkt weiter als bis zum nächsten Tag. Du kannst gar nicht sowas wie Vertrauen aufbauen, denn wenn wir nicht das Gefühl haben, dass wir irgendwie eine reziproke Beziehung haben, ja, das liegt ja dem Ganzen immer so unterbewusst vielleicht zugrunde. Ich bin nett zu dir, eines Tages wirst du auch nett zu mir sein, verhalte ich den anderen gegenüber korrekt, du weißt nicht, wann du sie vielleicht mal nochmal brauchst. Wo es keine Zukunft gibt oder die Zukunft so unsicher ist, kann so ein Vertrauen gar nicht entstehen. Dementsprechend war die Fragestellung jetzt, wie konnte Louverture als Anführer diese Kultur in eine verwandeln, die dann drei europäische Großmächte schlägt, die Napoleon mehr Verluste beifügt als die Schlacht von Waterloo und dann einen tatsächlich freien Staat begründen und was kann man daraus für die Transformation einer Unternehmenskultur lernen? Und da hatte ich es jetzt ziemlich einfach, weil er selber diverse Learnings raushaut, deshalb werde ich davon einfach jetzt mal ein paar nennen. Nicht alle, aber ein paar, die er daraus gearbeitet hat. Das eine ist, dass er meinte, arbeite mit dem, was du hast. Leute können nicht ohne weiteres ein neues System übernehmen. Du kannst auch nicht in deinem Unternehmen sagen, ich habe ein schlaues Buch gelesen, so machen wir das jetzt alle, lest euch das mal bitte durch. Du kannst es nicht einfach deinem Team überstülpen. Du musst auch ein bisschen gucken, was da ist und wie du damit arbeiten kannst. Und bei ihm war das dann eine bunte Mischung. Er hat beispielsweise, auch wenn er mit Voodoo nichts anfangen konnte, Voodoo-Gesänge genutzt, um damit verschlüsselte Befehle zu verbreiten. Weil dann die Gegenseite dachte, ja, die singen da wieder irgend so einen Voodoo-Schrott. Im Endeffekt war das das Signal zum Angriff. Dann hat er das kombiniert mit Guerillakampftechniken, die Soldaten in seiner Armee mitgebracht hatten, die vorher in Angola und Kongo gekämpft haben. Hat er sich daran bedient und außerdem, weil er sich auch sehr stark mit Europa beschäftigt hat, hat er es gemischt mit den modernsten Methoden europäischer Kriegsführung und das alles zusammengebracht. Er hat jetzt nicht zum Beispiel gesagt, wir machen jetzt alles genauso wie die Franzosen das auch machen, sondern er hat halt eben geguckt, ah cool, ihr habt hier was drauf, ihr kennt hier Strategien, die man anwenden könnte, da machen wir das auch. Zweiter Punkt, Dress for Success. Die Sklaven hatten natürlich nicht gerade die spektakulärste Kleidung, ziemlich wenig. Er hat sie aber mit den spektakulärsten Uniformen, mit den schicksten europäischen Accessoires ausgestattet, um ihnen einfach Stolz und das Bewusstsein zu einer Elite gehören zu verleihen, um denen deutlich zu machen, ihr seid halt eben keine Sklaven, ihr seid Menschen und ihr seid eine starke Armee und ihr könnt gewinnen. Und dabei geht es jetzt natürlich nicht nur darum, was ziehst du deinen Mitarbeitern an oder dass du denen sagst, ab jetzt ist Krawattenpflicht, weil dann fühlen wir uns alle wie Bosse, sondern es geht ein bisschen darum, wenn du morgen ein König sein willst, dann verhalte dich heute schon wie einer. Und wenn deine Firma moderner werden soll, dann darf vielleicht auch irgendwas modern aussehen in dieser Firma. Das hilft vielleicht, um diesen Shift im Mindset einfach hinzubekommen, wenn du da schon mal den zweiten Schritt da ein bisschen vor dem ersten machst. Drittens, bring in outside leadership. Louverture war stark beeinflusst von einem Buch von Julius Caesar, was er gelesen hat. Und der hat auch besiegte Herrscher nicht getötet, sondern sie über die Gegend herrschen lassen, von der sie vor, ne, und sie halt eingesetzt als Verwalter. Und genauso hat Louverture Weiße aufgenommen in seine Armee und in seine Gesellschaft, die er dann begründet hat. Und er hat damit in seine Armee auch Leute ja aufgenommen, die wussten vielleicht, wie man Europäer schlägt. Also er würde zum Beispiel sagen, wenn du Digitalisierung willst, stell Leute aus digital denkenden Unternehmen ein. Bring halt Leute von außen rein, die das schon können, die daherkommen, wo du hin willst. Viertens, triff Entscheidungen, die Werte demonstrieren. Beispielsweise, das passt ein bisschen zu Martin Luther King vielleicht, nachdem er dann gewonnen hatte, hat er verhindert, dass Weiße getötet wurden. Er hat verhindert, dass Plantagen geplündert wurden. Die Weißen durften sogar ihre Plantagen behalten. Sie wurden verpflichtet, ein Viertel des Gewinns den Arbeitern zu geben und selbst auf dem Land zu leben unter gleichen Bedingungen wie die Arbeiter, mehr oder weniger gleichen Bedingungen wie die Arbeiter auch. Wenn sie das akzeptiert haben, durften sie die Plantage und das Land sogar behalten. Und er wollte damit einfach zeigen und hat damit gezeigt, es geht hier nicht um Rache. Es geht darum, eine funktionierende neue Gesellschaft aufzubauen und pragmatisch zu denken. Und das hätte wahrscheinlich keine Rede so gut rüberbringen können, wie einfach diese Entscheidung. Deshalb triff Entscheidungen so, dass sie deine Werte demonstrieren, wie du die Kultur haben willst. Und als letztes Learning noch von ihm, was ganz Witziges vielleicht, wobei es auch gleichzeitig wieder sehr traurig ist, wie das heute so ist mit dem Thema, stell schockierende Regeln auf. Das ist auch eine Technik, die Horowitz da bei ihm gefunden hat. Da ging es jetzt auch darum, was ich gerade schon gesagt habe, wie kann man Vertrauen schaffen, wenn Vertrauen in dieser Gesellschaft erstmal überhaupt gar nicht da ist. Und er betont dann nochmal, wie wichtig Vertrauen einfach ist, vor allem auch deshalb, weil je weniger Vertrauen da ist, desto mehr brauchst du Kommunikation. Je größer die Organisation, desto mehr ist Kommunikation auch einfach ein Problem, wie man das organisiert. Vertrauen schaffen kann deshalb sehr, sehr viel helfen. Wie kann man das machen? Er hat das gemacht mit einer schockierenden Anordnung. Für die Soldaten war es zumindest schockierend. Es gab plötzlich die Regel, Soldaten dürfen keine Konkubinen mehr haben. Die müssen ihren Ehefrauen treu sein. Was auch bedeutete, es wird nicht geplündert und vergewaltigt, wenn man irgendwo irgendwas gewonnen hat, was ja ekelhafterweise wahrscheinlich tatsächlich für viele, viele Generationen von Soldaten in Kriegen mit einem Anreiz dazu war, zu morden, weil danach auch das dann möglich war und er hat das verboten. Und das war so dermaßen ungewöhnlich und komisch, von denen jetzt irgendwie Treue in der Ehe zu verlangen, dass natürlich jeder gefragt hat, warum, und auch jeder neue Soldat das gefragt hat und vielleicht auch dreimal gefragt hat. Und da sagt Horowitz, deshalb blieb die Antwort dann auch umso mehr hängen. Und die Antwort war, in this army, nothing is more important than your word. If we can't trust you to keep your word to your wife, we can't trust you to keep your word to us. Also wenn deine Frau dir nicht trauen kann, können wir dir auch nicht trauen. Und das hat einfach deutlich gemacht, wie wirklich, wirklich wichtig ihm Vertrauen ist. Und das hat er mit dieser schockierenden Regel gemacht. Da kann ja jeder mal drüber nachdenken, welche schockierende Regel das eigentlich im eigenen Unternehmen sein könnte. Und auf die Art hat er es halt geschafft, die Kultur nachhaltig zu ändern. So nachhaltig, dass seine Armee sogar noch weiter gewonnen hat, nachdem er selbst schon von Napoleon Bonaparte verhaftet worden war und im Gefängnis gestorben ist. Und ja, die Gesellschaft, die er geschaffen hat, hat es dann auch im Endeffekt geschafft, rassistische Vorurteile zu widerlegen. Und deshalb ist er, denke ich, zu Recht der Nationalheld von Haitis und fand es sehr interessant und sehr inspirierend, auf jeden Fall mich damit zu beschäftigen.
Super spannend, zumal einige der Regeln ja auch immer noch up-to-date sind. Oder was heißt up-to-date sind? Sie haben inhaltlich zu 100% Bestand und gleichzeitig kannte man diese Regeln nur etwas anders formuliert. Also arbeite mit dem, was du hast, haben wir in der Hip-Hop-Folge als Hacker-Mentalität beschrieben.
Schon,
Sehe ich wahnsinnig viele Parallelen zu. Dress for Success kenne ich als Dress like who you want to be oder Fake it till you make it. Mhm. Na, da ist im Prinzip der gleiche Gedanke hinter. Bring in Outside Leadership ist für mich wahnsinnig stark mit Kollaboration und Collab Spaces und ja diesen Geschichten verbunden. Triff Entscheidungen, die Werte demonstrieren, glaube ich, ist mittlerweile Unterhaltung oder Purpose. Stelle schockierende Regeln auf. Da wüsste ich jetzt spontan nicht, wie das aktuell betitelt werden würde. Aber mindestens diese vier Regeln sind, glaube ich, Regeln, die wir eh alle schon befolgen. Und spannend zu sehen, dass sie seit mittlerweile über, was hast du gesagt, 200, 300 Jahre Bestand haben und überlebt haben. Ich bin ja eh ein Riesenfreund von Regeln, auch Bauernregeln oder Sprichwörtern und so weiter und so fort. Na, viele belächeln das, ja. Ich glaube, diese Art von Regeln und Sprichwörter können nur deswegen über Generationen überleben, weil sie eben wahnsinnig wahr und richtig sind.
Voll. Ich wollte auch später dann nochmal auf Slogans beispielsweise kommen. Das muss ja als Werber auch voll deine Welt sein. Und hier bei Louverture fand ich es vor allem aber eben auch interessant, wenn du zum Beispiel sagst, da spricht man heute ja auch sehr viel vom Purpose. Genau darum ging es ihm auch. Deshalb wird Horowitz das ja auch so spannend gefunden haben, sich mit dem zu beschäftigen. Übrigens, wer sich weiter damit beschäftigen will, wir haben ja auch eine Website, learnings.de. Da können wir, stellen wir auch immer unsere Quellen rein, was wir uns angeguckt haben. Können wir vielleicht auch noch ein bisschen further reading dazu packen. Wer mehr Bock auf das Thema hat. Ich fand, was ich sagen wollte bei Louverture vor allem eben auch spannend, dass es da darum geht, dass man die Sachen halt eben auch praktisch leben muss. Und da sind Slogans auf jeden Fall schon mal super. Wie gesagt, da komme ich gleich auch noch mal länger drauf. Aber vor allem dann sich einfach zu überlegen, wie kann ich das wirklich demonstrieren? Wie kann ich das klar machen? Und auch das kannst du, das wirklich zu leben, kannst du auch nur aufrechterhalten, wenn du natürlich selber diese Firmenkultur komplett verinnerlicht hast. Und wenn die sich vielleicht auch, wenn es dein Laden ist und du gegründet hast, daraus aus deinen eigenen Einstellungen wirklich ableitet. Du kannst das nicht aus einem Buch übernehmen und sagen, so sieht eine gute Firmenkultur aus, dann mache ich das so. Dann wirst du es nicht schaffen, dich so zu verhalten. Wenn deine Nummer deine Top-10-Regeln sein soll, wir sind alle immer top-pünktlich, aber du bist halt leider chronisch unpünktlich, dann wirst du nicht besonders weit damit kommen, weil wenn du zum ersten Mal selber zu spät zum Meeting gekommen bist, dann ist der Zug abgefahren. Dann hast du den Standards anders definiert. Deshalb muss das natürlich zu dir passen. Auch da wieder vielleicht arbeite mit dem, was du hast. Wenn du ein Team hast und drüber nachdenkst, wie transformieren wir hier eigentlich unsere Kultur, wie arbeiten wir zusammen, auch da, was haben wir denn? Worin sind wir gut, worin sind wir schlecht? Was ist denn eine gute, positive Firmenkultur, die zu uns auch passt? Weil wenn du die nicht leben kannst, dann wird es nur eine Menge Konflikte und Diskussionen danach geben, weil man andauernd wieder merkt, was auf dem Zettel steht, ist nicht das, was passiert. Woran liegt das eigentlich?
Ich glaube, da sind zwei ganz wichtige Punkte drin, gerade im Kontext Unternehmensführung, Unternehmensstrukturierung. Das eine ist tatsächlich das, was du sagst, arbeite mit dem, was du hast und schau, welche Talente du bei dir hast, wie du diese fördern und weiterbilden kannst und in welcher Konstellation das gut funktionieren kann. Da sind wir relativ schnell wieder beim Thema Teambuilding, Triangle Leadership und Co. Finde ich total spannend. Und dann aber auch als gutes Beispiel vorangehen. Ich sage immer Walk the Talk oder Action speaks louder than words. Niemals irgendwas als Regel formulieren oder ausgeben, was du selber nicht zu 110% einhältst und woran du glaubst und wofür du stehst. Das hält genau anderthalb Wochen und danach ist es in Vergessenheit. Also von dem her, glaube ich, können wir da sowohl von Phil Jackson im Kontext Teambuilding als auch hier von dem Louverture einiges mitnehmen. Finde ich super.
Cool.
Ich schlage mal die Brücke zurück zu Dr. Martin Luther King Jr. Und zwar hatte der den nächsten Meilenstein im Kontext amerikanische Bürgerrechtsbewegung im Jahr 1963. Und zwar, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, den Letter from Birmingham Jail. Tatsächlich muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich den auch nicht auf dem Schirm hatte. Ich bin aber mittlerweile großer Fan. Und er gilt auch tatsächlich als ein monumentales Schriftstück. Also jeder, der Lust und Zeit hat, googelt bitte mal den Letter from Birmingham Jail und liest sich den durch. Worum ging es? Und zwar gab es damals mal wieder, angeführt von Martin Luther King Jr., eine Demonstration. Und zwar war das Ganze in Birmingham, Alabama. Martin Luther King Jr. sagte, es wäre die Metropole der Rassentrennung. Eine Stadt, die damals als Kern des Übels identifiziert wurde. Also in kaum einer anderen amerikanischen Stadt war es damals so schlimm wie eben in Birmingham, Alabama. Und er hat immer dran geglaubt, Probleme vom Kern her zu bekämpfen und hat gesagt, wenn das der Melting Pot ist, wenn da im Prinzip alles schief läuft, ne, wogegen wir sind, dann müssen wir genau dorthin und schauen, dass wir eben genau an diesem Ort für Veränderung sorgen. Denn wenn wir das schaffen, hat das automatisch Auswirkungen auf das große Ganze. Jetzt gibt's aber natürlich das Problem, dass seine Bemühungen gerade in Birmingham, Alabama, nicht gerade begrüßt wurden, schon gar nicht von den Richtern. Entsprechend gab es Erlasse gegen die Demonstration, sodass Martin Luther King Jr. verhaftet wurde und ins Gefängnis kam. Es gab theoretisch Verbündete, nämlich 8 weiße Geistliche aus Alabama, die verstanden haben, was Martin Luther King da macht, die auch zugestimmt haben, dass es viele Dinge gibt, die verändert werden müssen, die aber überhaupt nicht einverstanden waren mit der Art und Weise, wie Dr. Martin Luther King Jr. damit umging und vorging. Und sie haben gesagt, und das in Form eines offenen Briefes, der Dr. Martin Luther King dann wiederum im Gefängnis erreichte, dass der Kampf gegen die Rassentrennung nur vor Gericht und nicht auf der Straße geführt werden sollte. Und sie sagten, dass das, was Martin Luther mit seiner Gefolgschaft macht, eigentlich nur Außenseiter machen, nämlich irgendwie auf die Straße gehen und demonstrieren, und das sei eben nicht der richtige Weg. Mhm. Das hat ihn wiederum provoziert, weswegen er dann mit dem Letter from Birmingham Jail geantwortet hat als offener Brief. Und die Kernaussage war, dass Menschen grundsätzlich eine moralische Verantwortung haben, gerade im Kontext ungerechter Gesetze, und sie die Pflicht haben, diese zu brechen und direkte Maßnahmen zu ergreifen, anstatt möglicherweise für immer darauf zu warten, dass Gerechtigkeit durch die Gerichte kommt. Ja? Und ein weiteres Zitat von ihm, was ich super wichtig finde, ist: Ungerechtigkeit in Teilen ist eine Bedrohung für die Gerechtigkeit im Ganzen. Und das finde ich super spannend. das ändert auch so ein bisschen die Sicht auf vermeintliche kleine Dinge, die man selber so im Alltag erlebt, sei es in Stadien, sei es irgendwie in Business-Meetings, sei es in Männergruppen, wenn sie über Frauen sprechen oder. Das kann man ja wirklich von bis spielen, ne, wo man dann vermeintlich mal wegsieht oder weghört und sich denkt, naja, ist alles irgendwie nicht so schlimm. Ich glaube tatsächlich oder ich teile die Meinung und Einschätzung von Martin Luther an der Stelle, dass es wirklich schon im Kleinen bekämpft werden muss und gerade da, wo es im Alltag stattfindet, damit sich das im großen Ganzen eben verbessert. Und daraus lassen sich gleich zwei elementare Learnings ziehen, die wir uns alle für unseren täglichen Umgang mit unseren Kollegen auch im Unternehmen auf die Fahne schreiben sollten. Erstens, wir tragen eine moralische Verantwortung, die nicht durch schriftliche Regeln oder Gesetze manifestiert wird, sondern unserem Selbstverständnis als Menschen. Mhm. Das heißt, nicht nur die Regeln der Branche befolgen oder die Regeln des Unternehmens befolgen, sondern auch mal ruhig wieder die Regeln der Menschheit irgendwie befolgen und irgendwie so ein bisschen auf seine innere Intuition hören und sich dann vermeintlich nicht damit zufrieden geben, wenn man hört, naja, das war aber irgendwie schon immer so und naja, übertragen wir es jetzt mal auf die Werbebranche. Die Werbebranche ist halt chauvinistisch und da gibt es halt die eine oder andere Anspielung und tralala, nein. Ja, da muss man sich dann entschieden gegenstellen und dann auch gucken, dass man ja dafür eintritt, für diese Haltung.
Wem erzählst du das? Ich arbeite im Rap-Bereich. Also wenn die Werbung chauvinistisch ist, dann muss ich wohl sagen, genauso wie man zugeben muss, dass man auch bei seinem Lieblingsverein oder dass beispielsweise Borussia Dortmund ein sehr ernsthaftes Problem mit rechtsradikalen Hooligans hat, ist es natürlich genauso, dass man im Rap da auch eine Menge kritische Sachen findet, mit denen man sich dann beschäftigen muss. Und ich glaube dir, auch wenn ich es nicht aus persönlicher Erfahrung weiß, ich weiß, worauf du hinaus willst, dass es das in Werbung auch gibt und ich glaube, dass es das in jedem Business gibt, egal in welchem man unterwegs ist und dass es so Dinger gibt, vor denen man vielleicht die Augen dann verschließt und einfach sagt, ja, das ist halt so.
Oder es bagatellisiert. Ja. So, das ist halt das, was ich meine. Dass man sagt, naja, ist nicht so schlimm. Ne? Mhm. Das ist ja so die pauschale Reaktion, ist nicht so schlimm.
Ja.
Auch ich finde das Beispiel mit Musik genau richtig. Ne? Denn das, was da teilweise in den Songs passiert und gesät wird an Gedanken, hat dann wiederum an ganz anderen Stellen Auswirkungen, die wir vielleicht gar nicht sehen und auch gar nicht miteinander verknüpfen. Deswegen im Kleinen muss man angreifen und das ist im Prinzip auch das zweite Learning. Große Ungerechtigkeit beginnt immer im ganz Kleinen. Es ist unsere Pflicht, diese bereits im Keim zu ersticken. Mhm. Wir haben gerade drüber gesprochen, das gibt's eben nicht nur im großen Ganzen und auf Gesellschaftsebene, sondern auch im kleinen beruflichen Kontext, in Unternehmen, in der Branche, mit Kollegen und so weiter und so fort. Auch Kleinigkeiten, vermeintliche Kleinigkeiten. Siehst du, ich mache schon wieder den gleichen Fehler wie Diskriminierung am Arbeitsplatz, ungleiche Bezahlung, Schikanierung, Mobbing etc.
Ja.
Na, das findet jetzt gerade nicht auf der ganz großen Bühne statt, weil wir da eben gerade über andere Themen debattieren und diskutieren. Aber das sind eben Punkte, die auch wahnsinnig wichtig sind und die angegangen werden müssen.
Ja, und man muss es immer gemeinsam denken. Also wir reden ja auch viel darüber, wie kann man irgendwie erfolgreich sein mit dem, was man tut, aber gleichzeitig will man ja wohl doch bitte auch immer was Gutes tun. Und ich kann mir schon Leute vorstellen, die vielleicht in ihrer Branche dann sagen, ja, aber in der ganzen Branche ist das hier so, wie soll ich das denn jetzt anders machen? Ich weiß nicht, wie das beispielsweise bei den Fleischproduzenten ist, die viel diskutiert wurden in letzter Zeit, oder auch wenn es dann zwischendurch darum geht, wie eigentlich ausländische Erntehelfer in Deutschland leben, während sie hier arbeiten. In allen möglichen Branchen würde man was finden. Die Automobilindustrie wurde kritisiert, die Modeindustrie wird kritisiert. Es ist manchmal auch schwierig für den Einzelnen natürlich die ganze Industrie zu ändern, bis unmöglich, aber man kann immer seinen Teil dazu beitragen und auch während man versucht, erfolgreich vielleicht mit seinem Unternehmen zu sein oder einfach selber erfolgreich zu sein und sich dann zu denken, ja, wenn ich jetzt auch noch versuche, meine Klamotten hier korrekt zu produzieren, wie soll ich denn dann überhaupt noch klarkommen, ist halt immer noch eine Ausrede.
Genau, es ist eine Ausrede und du hast ja gerade auch schon wieder gesagt, es ist fast unmöglich. Ich glaube, diese Denke sollten wir einfach mal streichen. Ne, da streichen wir im Kontext, wie viel Erfolg können wir haben. Da sagen wir ja auch, no limit, keine Grenzen, Gas geben, Attacke, Bundeskanzler.
Ja.
Aber ich glaube, auch wenn es darum geht, Zustände zu ändern, müssen wir das streichen und sagen, nee, doch, das kann man ändern. Und wenn Menschen wie Martin Luther King es geschafft haben, in den USA die Rassentrennung abzuschaffen, dann kriegen wir, glaube ich, auch hin, dass das Thema beispielsweise gerechte Bezahlung, Diskriminierung am Arbeitsplatz etc., dass das Themen sind, die relativ zeitnah hoffentlich dann der Vergangenheit angehören.
Voll. Und man kann ja auch tatsächlich mit dem gleichen unternehmerischen Spirit diese Dinge angehen. Wir haben über Sneakers gesprochen, wir haben über Nike gesprochen. Ich trage gerade jetzt korrekt produzierte Veja-Sneakers, ja. Und da gibt es dann auch Aufgaben, wie kann man eigentlich Schuhe bauen, ohne das, das und das und das zu machen. Das ist voll nicht einfach. Ich habe mir mal von Leuten ein bisschen was darüber erzählen lassen, die sich damit ernsthaft auskennen. Das ist nicht so leicht. So. Und oder keine Ahnung, ich habe jetzt zuletzt ein T-Shirt.
Da finde ich ja wieder Kanye West überragend, ne, mit seiner Farm in Wyoming, wo es darum geht, da Yeezy hinzuholen und dann wirklich nur von lokal produzierten Werkstoffen im Prinzip Sneaker und Klamotten herzustellen und eben nicht in China zu Dumpinglöhnen aus Quellen, die nicht nachvollziehbar sind. Das finde ich super. Ne? Also ich finde auch in dem Bereich, um den von dir zitierten Bogen nochmal zu spannen, gibt es gerade Menschen, die Vordenker sind, und dazu gehört tatsächlich auch Kanye West.
Ja, auf jeden Fall ist es eine große Bewegung, gerade im Modebereich wird da sehr viel gemacht. Ich würde sagen, es gibt auch T-Shirts aus Algen jetzt beispielsweise und ganz viele innovative Sachen und all das, wenn nochmal jemand reinhören will in die Sneaker-Folge, was da für Nike zum Beispiel wichtig war, um erfolgreich zu sein. Mit vielen der gleichen Learnings kann man heute auch die Modeindustrie umkrempeln und da innovative neue Produkte bringen und dann gerade deshalb erfolgreich sein, weil man halt diese, auch die Nachfrage, die ja wohl hoffentlich da ist, also bei mir ist die da, dann zu befriedigen und sowas dann auch anzubieten. Wenn jemand fragt, geht das eigentlich auch anders? Und wenn du derjenige bist, der sagt, ja, geht anders, ich habe hier einen Weg gefunden, dann kannst du damit sogar auch gleichzeitig noch voll erfolgreich sein. Und selbst wenn nicht, warst du wenigstens mit was Korrektem und erfolgreich, lässt einen vielleicht auch beruhigter schlafen. Also ich glaube, man sollte nie diesen Erfolg und Qualität, was Gutes tun, sonst was gegeneinander ausspielen, sondern das ist für jeden Menschen immer ein Zielkonflikt, den man annehmen muss und wo man immer versuchen muss, beide Ziele auf einmal zu erreichen. Alles andere entwertet dann auch das, was du geschafft hast.
Genau, du hast es, glaube ich, perfekt auf den Punkt gebracht. Man muss es zusammendenken. Das eine ist eben der vermeintlich private oder unternehmerische Erfolg und das andere ist dann die Änderung in der Gesellschaft.
Okay, du hattest mir gerade auch noch eine super Vorlage für mein nächstes Thema gegeben, wo es darum ging, dass man mit kleinen Dingen auch Großes bewegen kann und dass man darauf gucken sollte. Ich wollte mich nämlich mit einer Protestform, habe ich mich nochmal beschäftigt, die Parallelen zu einer Marketingform hat, nämlich Culture Jamming als Protestform und Guerilla-Marketing als Marketingform. Das schließt nochmal ein bisschen an das an aus der Rap-Folge, wo ich von Douglas Rushkoff und Ice-T gesprochen habe. Und ja, die These ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, politischer Protest benutzt dieselben Werkzeuge wie Werbung und Marketing und Aktivisten sollten sich mit Marketing beschäftigen und Marketeers sollten sich mit Aktivisten beschäftigen. Man kann viel voneinander lernen und wenn man Produkte entwickelt wie die, wie wir beide gerade besprochen haben, dann ist es sogar vielleicht einfach genau das Gleiche. Und jemand, was ich dabei interessant fand, als ich da geguckt habe, ist ein Name, auf den ich gestoßen bin, ist Marshall McLuhan. Der hat nicht nur den Begriff globales Dorf scheinbar erfunden oder auch schon mal von Surfen gesprochen, sogar noch 30 Jahre bevor das Internet erfunden war und damit etwas sehr Ähnliches gemeint. Er hat auch Andy Warhol angeblich zu dem Ausspruch mit den 15 Minutes of Fame inspiriert und er hat noch was anderes im Jahr 1970 gesagt, was mich echt ein bisschen schockiert hat, als ich das gelesen habe, weil ich dachte, wow, ich habe ein bisschen das Gefühl, wir erleben gerade das, was er vor 50 Jahren beschrieben hat. Er meinte da, der dritte Weltkrieg wäre ein Guerilla Information War with no division between military and civilian participation. Also wenn ich mir halt heute Themen angucke wie Einflussnahme auf Wahlen oder Trollarmeen im Internet, Fake News und einfach den Kampf um die Deutungshoheit in Social Media, dann habe ich da oft das Gefühl, dass ich da das wiedersehe, was Marshall McLuhan schon damals beschrieben hat. Jemand anders, der sich auf ihn bezogen hat, ist Kalle Lassen. Der hat sich viel damit beschäftigt in seinen Büchern Culture Jam und Meme Wars. Das wäre es Further Reading, die habe ich nicht komplett gelesen. Er glaubt halt, dass man diesen Informationskrieg gewinnen könnte und ist halt eben politischer Aktivist, der sich auf solche Guerillataktiken festgelegt hat. Und er sagt dann so, we build our own meme factory, put out a better product and beat the corporations at their own game, denn er ist vor allem in der Kapitalismuskritik tätig. Er kommt aus der Marktforschung, er hat auch Occupy Wall Street mitbegründet und halt eben dieses Cultural Jamming mit begründet entwickelt, wo es zum Beispiel dann darum geht, Werbeplakate abzuändern, sodass sie den Absender kritisieren. Also man nimmt so eine Guerillataktik, man hat vielleicht nur ein Edding, aber damit kann man schon was ausrichten. Eine sehr bekannte Person, die diese Technik auch verwendet, teilweise ist Banksy. Deshalb wollte ich von dem eine witzige Geschichte erzählen. Vielleicht hat man die schon mal gehört, vielleicht ich hatte sie schon wieder vergessen. Das passiert im Jahr 2006. Da hat er 500 CDs von Paris Hiltons Debütalbum in 48 Läden gestellt mit dem von ihm umgestalteten Cover, mit Remixen da drauf von der Musik, geremixt von Danger Mouse und vor allem mit so Titeln wie Why Am I Famous oder What Have I Done and What Am I For. Also hat im Endeffekt diesen Hype um eine Influencerin wie Paris Hilton damit kritisiert, indem er halt eben diese CDs abgeändert hat. Und das Äquivalent Guerilla-Marketing, da eine kleine witzige Geschichte aus Deutschland aus dem Jahr 2006. Das Reisebüro Giller aus München hat damals zugeschneite Autos als Werbeflächen für Reiseangebote benutzt. Die haben einfach auf die Scheiben dann drauf Spanien 199 Euro draufgeschrieben, also mit dem Finger in den Schnee reingeschrieben und dazu dann eine Infokarte unter den Scheibenwischer drunter geklemmt. Kleine Aktion, kostet 15 Euro wahrscheinlich und 15 Minuten Zeit oder sowas und zeigt halt auch, wie man aus kleinen Dingen vielleicht was Großes machen kann und was auffällt. Und das Learning daraus wäre, wenn du unterlegen bist, wenn die Mittel begrenzt sind, mach es wie der Kuckuck und leg dein Ei in ein fremdes Nest. Man kann auch mit kleinem Einsatz große Wirkung erzielen.
Da sind wir wieder bei der Hacker-Mentalität.
Ja.
Oder? Lil Nas X, 40 $ Beat, geleased. Hat von Red Dead Redemption Szenen genommen, Musikvideo geschnitten, hat das Ganze selber über Twitter und TikTok promoted und hatte den größten Hit im Jahr 2019. Von dem her, glaube ich, ist das wieder ein Punkt, den wir mitnehmen können. Nicht glauben, dass man mit wenig nur wenig bewegen kann, sondern das Gegenteil ist der Fall.
Genau, vor allem wenn man stattdessen ja dann eben doch viel hat, nämlich beispielsweise Kreativität und vielleicht einfach die gute Idee, die zugeschneiten Autos als Werbefläche zu benutzen oder halt wie Banksy Sachen zu machen, die einfach öffentlichkeitswirksam sind. Und das ist ja was bei Protestformen auch sehr oft wichtig ist und bei Werbung und Marketing ja wohl garantiert auch, dass man sich Dinge überlegt, wo andere danach drüber sprechen werden und sich damit beschäftigt, was muss man eigentlich tun, damit einer drüber spricht. Und was gibt es für Alternativen vielleicht zu bei Protesten jetzt zu Gewalt, über die auch gesprochen wird? Aber gibt es vielleicht auch andere Sachen, womit ich Aufmerksamkeit bekommen kann, selbst wenn wir vielleicht gerade nur 15 Leute sind, die sich für dieses Thema interessieren?
Apropos drüber sprechen, das ist genau die Brücke, die ich brauchte, um nochmal ins Jahr 1963 zu gehen und zum Höhepunkt des Tun und Schaffens von Dr. Martin Luther King Jr. Worum geht's? Natürlich um den March on Washington und seine legendäre Rede, die wir alle als I Have a Dream abgespeichert haben. Also wir befinden uns im Jahr 1963. Kennedy, damals Präsident, legte als Reaktion auf die anhaltenden Demonstrationen, über die wir eben schon ausführlich gesprochen haben, dem Kongress eine Gesetzesvorlage vor, den Civil Rights Act, den wir heute auch alle noch kennen und der häufig diskutiert wird. Und genau, darin ging es natürlich weitgehend darum, die Gleichberechtigung dann auch wirklich landesweit mal durchzusetzen. Im Zuge dessen traf Kennedy unter anderem auf King und die beiden haben darüber gesprochen, ob es denn eine gute Idee wäre, ausgerechnet jetzt mit einer derartigen Mannschaft nach Washington zu marschieren. Kennedy hatte die Sorge, das sorgt eher für Unruhe. Martin Luther King hat aber gesagt, nee, das ist genau das, was wir jetzt brauchen, in der Hauptstadt vor dem Lincoln Memorial einfach nochmal auf die Probleme der People of Color hinzuweisen und dafür zu sensibilisieren. Das Ganze mündete dann in dem ja sehr, 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 sehr bekannten Protestmarsch am 28. August 63 mit einer 250.000 Menschen, darunter bemerkenswerterweise auch 60.000 Weiße, was wiederum auch für die Rede und für die ganze Bewegung wahnsinnig wichtig war. Ich kann jedem nur empfehlen, sich die Zeit zu nehmen und nach dem Podcast einfach mal in die 7-minütige Rede reinzuhören auf YouTube oder sich den Text durchzulesen. Ich finde es wirklich bemerkenswert und ist auch völlig zu Recht eine Rede, die in die Geschichte eingegangen ist. Doch zu meiner großen Überraschung, nicht nur oder nicht ausschließlich wegen dem berühmten Satz I have a dream, sondern aus unterschiedlichen und auch anderen Gründen, die, glaube ich, für uns sehr, sehr spannend sind. Denn in dieser Rede beschreibt er sehr, sehr schön, wie die 6 Steps for Nonviolent Direct Action auszusehen haben. Also wie verändert man Dinge? Wie kann man Change herbeiführen? Erster Schritt, Informationen zusammentragen. Man muss sich richtig gut mit der Sache auskennen, die man bekämpfen möchte. Schritt 2, educate others, also andere informieren und ins Boot holen, den Geschichten einen Kontext geben. Schritt 3, personal commitment. Da sind wir wieder, überzeugend ist, wenn du selber überzeugt bist. Phil Knight, Nike. Das heißt, du musst so 110% dahinter stehen, denn dann bist du bereit, auch wirklich das ganze Ding bis zum Ende zu tragen und konsequent zu bleiben. Schritt 4, gehe in Verhandlungen, finde heraus, ob dein Gegenüber, dein Gegner in dem Fall verhandlungsbereit ist oder nicht. Schritt 5, weil man muss ja davon ausgehen, dass es nie zu Verhandlungen kommt, zumindest nicht in Schritt 4, Direct Action. Da sind wir dann wieder bei dem Thema Spannung erzeugen, gucken, wo ist die Achillesferse, wie kann man einen derartigen Druck aufbauen, dass von der anderen Seite eine Reaktion kommt. Und Schritt 6, Reconciliation, das heißt immer im Kopf haben, worauf möchte ich hinarbeiten, um dann am Ende auch wirklich erhobenen Hauptes aus der Sache rauszugehen und sich die Hand reichen zu können. Das war ihm immer extrem wichtig und das sind eben seine 6 Steps von Nonviolent Direct Action. Cool. Kommen wir zu der Rede. Ich habe 3 Auszüge mitgenommen oder es sind, glaube ich, 4 an der Zahl, von denen ich glaube, dass sie eben diese 6 Steps wunderbar aufzeigen und übersetzen. Den ersten Ausschnitt, den ich mitgebracht habe, der lautet wie folgt. In diesem Sinne sind wir zur Hauptstadt unserer Nation gekommen, um einen Check einzulösen. Als die Architekten unserer Republik die grandiosen Worte der Verfassung und der Unabhängigkeitserklärung schrieben, unterzeichneten sie einen Schuldschein, dessen Erbe jeder Amerikaner sein sollte. Dieser Schuldschein war ein Versprechen, dass allen Menschen, ja, schwarzen Menschen wie auch weißen Menschen, die unveräußerlichen Rechte von Leben, Freiheit und dem Streben nach Glück garantiert wären. Wir weigern uns daran zu glauben, dass die Bank der Gerechtigkeit bankrott ist. Wir weigern uns daran zu glauben, dass es eine ungenügende Deckung in den großen Tresorräumen der Gerechtigkeit dieser Nation gibt. Wir sind daher hierher gekommen, um diesen Scheck einzulösen. Ein Scheck, der uns auf Verlangen die Reichtümer der Freiheit und die Sicherheit auf Gerechtigkeit gewähren wird. Finde ich super, weil es gibt dem Ganzen einen Kontext. Er erzeugt die Spannung, die er eben braucht. Er packt den Gegner bei der Ehre und sagt, kann es denn wirklich sein, dass in den Tresorräumen dieser großartigen Nation nicht ausreichend Gerechtigkeit für alle vorhanden ist? Und damit hat er natürlich ein rhetorisches Meisterwerk hingelegt oder Meisterstück abgeliefert. Denn wir können uns natürlich alle vorstellen, wie die angesprochenen Personen oder handelnden Personen sich in dem Moment gefühlt haben. Ja. Zweites Zitat. Das ist nicht die Zeit, sich den Luxus der Abkühlung zu gestatten oder das Beruhigungsmittel der Allmählichkeit einzunehmen. Es ist jetzt die Zeit, die Versprechen der Demokratie zu verwirklichen. Da auch wieder Direct Action. Also es geht nicht darum, abzuwarten und zu hoffen, das wird sich alles schon von selber erledigen. Das haben wir ja auch vorhin in der Folge thematisiert, dass man immer wieder dazu neigt, dieser Denke zum Opfer zu fallen, sondern zu sagen, nein, wir nehmen jetzt nicht das Beruhigungsmittel der Allmählichkeit, was ich im Übrigen ein sensationelles Bild finde. Das muss ich mir merken, auch für interne Meetings. Nein, wir nehmen jetzt nicht das Beruhigungsmittel der Allmählichkeit, sondern wir setzen das jetzt bitte um und wirklich zur Tat zu kommen. Ja. Nächster Ausschnitt. Bei dem Prozess, den gerechten Platz zu erreichen, dürfen wir nicht ungerechter Taten schuldig werden. Versuchen wir nicht, unseren Durst nach Freiheit zufriedenzustellen, indem wir vom Becher der Bitterkeit und des Hasses trinken. Mhm. Also klar, er war Priester, er war Preacher, er hat das natürlich in sensationelle Metaphern verpackt, aber auch hier ganz klar Disziplin in der Umsetzung. Gewaltfreier Widerstand als absolute Maxime und nicht dann doch mal links und rechts ein Auto anzuzünden und irgendwie der Versuchung verfallen, es auf anderen Wegen hinzubekommen, sondern wirklich diszipliniert und gewaltfrei. Letzter Auszug, den ich für sehr wichtig halte. Viele unserer weißen Brüder, wie es sich durch ihre Anwesenheit hier zeigt, haben erkannt, dass ihr Schicksal mit unserem Schicksal verbunden ist. Sie haben auch erkannt, dass ihre Freiheit unentwirrbar mit unserer Freiheit verbunden ist. Wir können nicht alleine gehen. Also da auch der Gedanke, wirklich alle mitzunehmen und dass Wandel eben nur im Ganzen funktioniert und dass es wahnsinnig wichtig ist, da eben die Hand auszustrecken und zu gucken, dass man sich am Ende des Tages auf etwas einigen kann. Was ich daraus mitnehme, ist das Problem beziehungsweise den Konflikt vom Ende her zu denken. Das ist mir nämlich aufgefallen, dass er das par excellence gemacht hat. Er wusste, dass eine Verbrüderung nur dann funktionieren kann, wenn man sich am Ende die Hand reicht. Die Hand reichen kann man sich nur, wenn man gewaltfrei agiert. Gewaltfrei agieren kann man nur, wenn man auch ohne Gewalt genug Spannung aufbaut. Genug Spannung aufbauen kann man nur, wenn man gut informiert ist, die Achillesferse kennt und die Öffentlichkeit dafür nutzt. Ja. Und das ist im Prinzip sein 6-Phasen-Plan nur einmal umgekehrt gedacht. Und Learning ist für mich ganz klar, der Weg hat maßgeblichen Einfluss auf das Resultat, denke das Problem vom Ende her. Deswegen tue ich mich auch immer noch schwer mit Phil Knight und seinem Business ist Krieg nur ohne Kugeln. Denn ich bin mir nicht ganz sicher, ob das miteinander vereinbar ist. Und deswegen, ich kann nur von mir als Person sprechen, Stand heute. ich sehe mich deutlich näher an Martin Luther King und dem Gedanken, wie kann ich das Ganze vom Ende aus denken, wie kann ich zwar sehr konsequent sein und mein Ziel verfolgen, aber dabei nicht über Leichen gehen, sodass beide Parteien sich am Ende in die Augen schauen können und erhobenen Hauptes den Konflikt hinter sich bringen. Also die klassische Win-Win-Situation statt einer Lose-Lose-Situation.
Ja, cool. Nochmal zur Ehrenrettung von Phil Knight, der da auch wirklich mit Shoe Dog eine grandios gute Biografie geschrieben hat, doch eine sehr ehrliche. Es ist ja nicht wirklich so, dass er in dem Buch über Leichen gehen würde, aber es sind halt schon so Schlitzohrigkeiten, habe ich das letzte Mal heruntergespielt, dabei, die halt mindestens in den Graubereich reingehen. Aber ganz so schlimm ist es insgesamt nicht. Generell kann man sich natürlich immer fragen, wie viele Dinge eigentlich bei erfolgreichen Leuten so noch so passiert sind, die sie halt eben nicht in ihre Biografie reingeschrieben haben. Aber ich glaube, dass das ein sehr, sehr wichtiger Hinweis einfach ist. Weil du gerade der These, der Zweck heiligt die Mittel, ja widersprochen hast und gesagt hat, nee, wenn dir der Zweck heilig ist, dann kannst du das Ganze nicht dadurch versauen, dass du mit deinen gewählten Mitteln dem genau widersprichst. Und viel von dem, was du gesagt hast, passt auch interessanterweise voll zu dem Louverture von Haiti, der das ja auch so gemacht hat und der auch eine Gesellschaft, der hat es auch vom Ende her gedacht, indem er zum Beispiel dann ja gesagt hat, ihm ging es darum, dann im zweiten Schritt direkt eine Gesellschaft aufzubauen. Und deshalb war das auch nicht nur eine Revolte, die dann irgendwann ja natürlich dann doch niedergeschlagen wurde, sondern daraus ist ein unabhängiger Staat entstanden. Sklaven haben es geschafft, sich zu befreien und einen unabhängigen Staat, der dann sogar noch erstmal funktioniert hat, dabei zu errichten. Und das geht natürlich auch nur dadurch, wenn du nicht sagst, ey, erstmal müssen wir gewinnen, wir brennen jetzt mal alles nieder und danach können wir weiter gucken, wie wir es alles wieder aufbauen, sondern wenn du schon beim Angriff quasi daran denkst, was du vielleicht auch alles nicht kaputt machst, weil du es später noch brauchen wirst. Und ne, also diese Weitsicht muss man in so einer Situation überhaupt erstmal haben. Und da findet man vielleicht auch Anwendungsfälle, wenn man irgendwie ans eigene Arbeitsleben wieder denkt. Und vor allem halt eben nicht der Zweck heiligt die Mittel. Ja, und da kann man
auch im Umgang mit dem Team oder mit einzelnen Mitarbeitern, wenn man nicht immer nur auf das Hier und Jetzt und auf, ich sag mal, die verkackte Präsentation oder das Paper guckt, sondern überlegt, okay, wo möchte ich denn gemeinsam hin in den nächsten 2, 3, 4, 5, 6 Jahren? Mhm. Dann schauen, okay, wie kann ich mein Feedback jetzt schon darauf ausrichten, wo ich in 5, 6, 7 Jahren hin möchte?
Ja.
Also im Prinzip die jeweilige Situation, die vielleicht nicht ganz so günstig ist, dafür nutzen, das Ziel im Blick zu behalten und zu sagen, alles klar, da wollen wir hin. Vielleicht ist die Präsentation oder das Paper, das gerade nicht so funktioniert hat, gar nicht so sehr das Drama, sondern ich nutze das mit der notwendigen Weitsicht und denke das Problem vom Ende aus.
Genau, vor allem, wenn manchmal dann sogar solche Situationen sich plötzlich noch als Chance herausstellen können. Cool, ich würde gerne nochmal zum Thema Marketing dann wieder zurückkommen. Ein letztes Mal und wie angesprochen über Bilder, Symbole und Slogans sprechen. Denn der Kalle Lassen, den ich zuletzt da erwähnt hatte, hat auch mal gesagt, whoever has the memes has the power. Meme würde ich hier verstehen in seinem ursprünglichen Wortsinn als einfach eine mehr oder weniger große kulturelle Einheit, so wie Richard Dawkins das Wort damals mal erfunden hat. Es kann also irgendwo alles Mögliche sein und definitiv ein Bild, ein Symbol oder ein Slogan. Und man meint natürlich umgangssprachlich und heute auch immer etwas damit, das mindestens das Potenzial hat, sich von Mensch zu Mensch irgendwie weiter zu verbreiten, sei es durch Mundpropaganda oder auch digital. Ganz viel von Viralität spielt sich nach wie vor in der nicht digitalen Welt, in der physischen Welt ab. Darf man auch nie vergessen. Wenn ich mich damit beschäftige und ich habe mich jetzt hier gefragt, was macht eigentlich auch in sozialen Bewegungen Bilder, Symbole oder Slogans, was trägt dazu bei, dass die sich verbreiten? Und da wusste ich jetzt, wo ich vielleicht gucken könnte und versuchen, das damit zu verstehen, nämlich im Buch, das wir bei hiphop.de und bei der Agentur dahinter Manera Media benutzen. Das Buch von Jonah Berger namens Contagious, ein Marketingbuch, was wir oft benutzt haben, um unseren Journalismus erfolgreicher zu machen. Und der arbeitet da verschiedene Faktoren raus. Ich werde jetzt hier nicht alle durchgehen, um das Buch geht es ja auch gar nicht, aber drei fand ich ganz passend für soziale Bewegung. Erstens der Faktor Emotion. Wäre ja fast komisch, wenn der nicht damit dabei wäre. Emotionen sind ein wichtiger Faktor. Was ich hier aber vor allem interessant finde, ist, dass sich Sachen, also sehr oft geht es darum, ob vielleicht in der Presse, ja, dass der Boulevardjournalismus schreibt immer über negative Dinge, weil das verkauft besser Zeitung. So. Irgendwann im Clickbaiting-Zeitalter gab es auch Magazine wie Upworthy, die haben dagegen aber auf positive Sachen, auf Dinge mit einer inspirierenden Message am Ende gesetzt und sind damit viral gegangen. Also muss man doch positive Sachen machen. Und Jonah Berger sagt, übrigens ähnlich wie Upworthy das auch gesagt hat, es kommt gar nicht so sehr darauf an, ob das eigentlich positiv oder negativ ist. Es kommt darauf an, ob das erregend oder nicht erregend ist. Die sprechen im Englischen davon High- und Low-Arousal-Emotionen. Und das finde ich sehr interessant. Die sagen da zum Beispiel, Wut ist eine erregende Emotion, Niedergeschlagenheit nicht. Beides sind negative Emotionen, aber kann man sich vorstellen. Ne? Begeisterung ist erregend, Zufriedenheit ist nicht erregend. So, deshalb feiern würde der erste FC Köln bestimmt ausgelassener die Meisterschaft feiern, als es Bayern München macht. Ne? Da tritt vielleicht eine gewisse Zufriedenheit ein, wenn man zum 78. Mal Meister wird, aber Begeisterung ist vielleicht was anderes, haut keinen mehr vom Sofa. Du verfasst halt auch keinen Post bei Instagram, weil du gerade so zufrieden oder melancholisch bist. Ja, du kommentierst eher Sachen im Internet, wenn du wütend bist oder total begeistert. Und so Bilder von Polizeigewalt, um wieder zu unserem Thema zu kommen, lösen halt beispielsweise Wut aus. Und das ist aktivierend. Oder auch wenn man an Rants denkt, zum Beispiel an Rezo, ja, der ja so viral gegangen ist. Oder auch wenn man an den ein oder anderen Verschwörungstheoretiker denkt. Da ist vielleicht oft das Gefühl, dass transportiert wird, einfach Empörung, sich über ein Thema zu empören. Und das kann sehr aktivierend sein und dazu beitragen, dass die Leute sich dann auch denken, ich muss jetzt auch irgendwas tun. Genau, der hat recht, ich teile das Video, ich poste das auch, ich erzähle drei Leuten davon, was der gesagt hat. Und dadurch verbreitet sich das, gerade dadurch, dass die halt so emotional sind und einen mitreißen. Und das gilt auch für den Nike-Werbespot mit Colin Kaepernick, den du, glaube ich, in der Nike-Folge, in der Sneakers-Folge ja wahrscheinlich erwähnt haben wirst, ne? Hast du völlig richtig gesagt, ein grandioser Werbespot, ganz, ganz groß und zeigt auch wieder, dass irgendwie die kommerzielle Welt und das Soziale zusammengehen kann und ich weiß nicht, es löst vielleicht Bewunderung aus. Auf jeden Fall ist es auch etwas Aktivierendes. Es macht dann vielleicht sogar Enthusiasmus vielleicht auch, dass man alles erreichen kann, wenn man sich diese Geschichten, die in dem Spot erzählt werden, drin sind. Zum Beispiel einen Ringkämpfer zu sehen, der keine Beine hat und das selber dann trotzdem durchzieht. Und es wird halt eben auch alles nochmal so beschrieben. Guckt euch den Spot einfach mal an. Ich habe Bewunderung und Enthusiasmus gefunden, dass das die Emotionen dabei sind. Und ich habe mir tatsächlich, als ich das auch noch öfter gemacht habe, für das Verfassen von Headlines, öfter da so einen Spickzettel hingelegt, wo ich mir aufgeschrieben habe, was sind eigentlich aktivierende Emotionen und was sind nicht aktivierende Emotionen, um dann auch ein bisschen gegenzuchecken, was will ich denn hier vielleicht eigentlich auslösen und was möchte ich vielleicht auch gerade vermeiden, wenn das hier ein Erfolg werden soll. Und das kann man für eine politische Kampagne bestimmt genauso benutzen, wie halt eben für was Kommerzielles. Zwei andere hätte ich noch, ich versuche es schnell zu machen, einmal Stories. Ich finde, dass Stories ein Faktor sind, das sieht man aktuell auch. Der Einzelfall wirkt oft halt eben viel stärker, als es die krasseste Statistik sein könnte. Die Ermordung von George Floyd, von der es sogar Bilder gibt und die halt eine unglaubliche Ungerechtigkeit ist, wirkt natürlich viel schockierender und aufrüttelnder, als es die krasseste Statistik irgendwie könnte. Es geht ja im Endeffekt darum, dass es ein Massenphänomen ist. Die Leute gehen ja nicht mal alle wegen der einen Person auf die Straße, selbst das wäre wahrscheinlich gerechtfertigt, aber es geht ja darum, was dahinter steht, was der Kontext ist und was das für um die 400-jährige Geschichte des Rassismus in den USA, um weltweiten Rassismus, um all das geht es damit. Aber erst diese konkrete Story, die macht es aus. In der Werbung findet man dann immer wieder die lustigeren Beispiele dazu. Subway hätte ich da mitgebracht. Da stand mal irgendwann in einer Studentenzeitung in den USA, dass jemand angeblich 111 Kilogramm abgenommen hat, indem er seine Ernährung von Junkfood auf Subway-Sandwiches umgestellt hat. Was hat Subway gemacht? Die haben einen Werbespot mit diesem Typen gemacht und der war 5 Jahre lang Werbefigur von ihnen. Und die Story, die da drin steckt, da hat halt eben viel besser demonstriert, dass Subway weniger ungesund ist als anderes Fastfood, als es jetzt eine Nährwerttabelle irgendwie hätte schaffen können, die man im Laden aushängt. Und der letzte Punkt dann nochmal das Thema Sichtbarkeit. Auch das ist wichtig, damit es Viralität geben kann. Da finde ich es interessant, wie Bewegungen ihre Unterstützer sichtbar machen. Da gibt es ganz viel. Damit sind wir dann auch bei Symbolen zum Beispiel. Eine Guy Fawkes-Maske hat eine Aussage im Zusammenhang mit Anonymous, Occupy Wall Street oder auch den Anti-ACTA-Protesten, die es mal gab. Gesten wie die berühmte Faust im schwarzen Handschuh bei den Olympischen Spielen damals oder das Hinknien von Colin Kaepernick ist einfach eine Geste. Wurde jetzt auch in der Bundesliga von Thuram, glaube ich, übernommen und lässt sich halt eben wiederholen und kann halt eben auch viral gehen. Das gleiche gilt natürlich irgendwo für Slogans. Auch selbst für Make America Great Again oder auch für Yes We Can oder We Are the 99%. Jede politische Bewegung hat und jede Demonstration hat ihre Slogans. Hashtags sind ein ganz großes Ding. Me Too, I Can't Breathe, Black Lives Matter, wissen wir alle. Und wenn man sonst noch über Logos nachdenkt, kennt man vielleicht noch dieses Sonne-Logo Atomkraft Nein Danke. Das wurde 1975 in Dänemark mal entwickelt. Und wenn das als Button dann als Anstecker verwendet wird oder als Sticker auf Autos, dann macht es einfach auch die Supporter sichtbar. Genauso wie der MAGA-Hat vielleicht den Trump-Supporter sichtbar macht. Und das finde ich eine interessante, zu zeigen, wir sind viele. Durch ein Hashtag, durch Memes, die man weiterverbreitet, durch Slogans, durch Gesten, die aufgegriffen werden. Er macht einfach sichtbar, dass da ein Problem da ist und schafft dann die Möglichkeit, dass drüber geredet werden kann. Und das ist halt auch für Marken wiederum wichtig. Da ganz kurz findet man unglaublich viele Beispiele immer bei Apple, die das immer par excellence gemacht haben, für Sichtbarkeit zu sorgen. Ein Beispiel, die weißen Kopfhörer. Damals waren alle Kopfhörer schwarz. Die haben sich gefragt, Leute haben unseren iPod in der Tasche, aber keiner weiß es, weil der ist in der Tasche. Wie blöd. Produkt ist in der Tasche. Was machen wir? Macht den Kopfhörer weiß. Plötzlich weißt du in der U-Bahn, weißer Kopfhörer. Ah, noch einer mit so einem iPod. Cooler Typ. So. Und das haben die andauernd wieder gemacht. Beats by Dre hat es natürlich dann ein bisschen geklaut und haben dann rote Kabel gemacht. Zusätzlich haben sie dafür gesorgt, dass die Kopfhörer einfach absurd groß und waren und ein riesen Logo drauf hatten. Und wenn dann zusätzlich mal noch durch Seeding oder sonst was dafür sorgt, dass Sportler irgendwie in den vor oder nach dem Spiel diese Dinger tragen, ne, dann fällt auch jedem auf, was es ist. Damals lebten wir noch in einer Welt, wo man bei einem Sennheiser-Kopfhörer nicht erkannt hat, dass der von Sennheiser ist, weil man sich nicht dafür hart interessiert hat. Oder auch bei Apple der Laptop. Vielleicht ist euch schon mal aufgefallen, dass dieser Apfel eigentlich aus eurer Sicht falsch rum ist. Der war früher mal anders auf dem MacBook. Der war so rum, dass der dir gezeigt hat, wie du deinen Laptop richtig hinstellen musst, um ihn richtig aufzuklappen. Da war der Apfel andersrum, an dich gedacht. Und irgendwann haben sie den umgedreht, damit halt alle anderen Leute sehen sollen, dass du da einen coolen MacBook hast. Und wo sieht man, worauf der Fokus ist. Du wirst quasi zur Werbefläche, wenn du den MacBook benutzt. Oder was anderes, auch fast schon dreistes und witziges, finde ich diese Send from my iPhone Nachrichten, die vielleicht ein Stück weit halt ausdrücken, hey, sollte ich mich hier vertippt haben, ich war am Handy unterwegs. Gleichzeitig schickst du aber einfach die ganze Zeit iPhone-Werbung durch die Gegend an alle deine Freunde und meinst, und löscht das nicht, machst dir nicht mehr Gedanken vielleicht darüber. Also darin sichtbar zu machen, dass, woher weiß ich eigentlich, was andere Leute für ein Handy benutzen, wie können andere Leute sehen, dass mein Handy so verbreitet ist und dass coole Menschen das benutzen. Ich glaube, die Frage hat sich Apple sehr, sehr oft vorgelegt und das ist natürlich auch was, was für Bewegungen wichtig ist. Learning daraus, wenn du Menschen erreichen willst, erzähl eine Geschichte, löse aktivierende Emotionen aus und mach deine Unterstützer sichtbar.
Finde ich super. Ich war auch einer mit den weißen Kopfhörern oder einer von denen mit den weißen Kopfhörern. Mhm. War total wichtig damals. Zum Glück sind die Zeiten vorbei. Aber ich glaube tatsächlich, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? Dass man sich eben dieser Tools bedient aus der Unternehmenswelt, aus dem Marketing, um auch öffentlichkeitswirksam auf Missstände aufmerksam zu machen. Und das erleben wir ja gerade sehr vermehrt auch im Kontext, über den wir gerade sprechen, sei es der Blackout Tuesday vergangene Woche. Ich weiß nicht, ob ihr bei hiphop.de ein schwarzes Bild oder ein Blackout gepostet habt. Ich meine, ja.
Haben wir, ja.
Das ist natürlich auch ein Symbol. Da kann man jetzt auch länger wieder drüber diskutieren und streiten, ob es damit getan ist und ob da die richtigen Menschen mitmachen, ob das dann vielleicht auch an der Stelle einfach wieder nur Entlastung für das eigene Gewissen ist. Hm. Mag sicherlich alles richtig sein. Ich glaube aber tatsächlich, dass diese Aktionen helfen, um, wie gesagt, zum einen Sichtbarkeit zu generieren, das auch noch auf einem Kanal, den ich für wahnsinnig relevant halte in dem Kontext und eben nicht nur irgendwie auf der ARD oder im ZDF oder in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, sondern da, wo halt im Moment, ne, ich sag mal, der Querschnitt der Bevölkerung anzutreffen ist. Und das ist eben auf einem Social-Media-Kanal wie Instagram. Also von dem her, ich glaube, gerade die Visualität ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich gepaart mit den Dingen, die du genannt hast, Emotionalität, Storytelling. Das sind ja die Dinge, die wir auch tagtäglich für unsere Kunden anwenden und umsetzen.
Ja.
Aber das ist ja auch genau das Learning, ne? Dass man sagt, hey, es geht um ein wechselseitiges Lernen und an Tools bedienen.
Absolut, das war ja genau auch die These. Es ist für soziale Bewegungen interessant, sich auch Marketingtechniken anzugucken und andersrum. Und da kann man halt eben voneinander lernen. Und am besten vermarktest du ja gerade ein weltveränderndes, positives Produkt. Und dann kannst du es sowieso gut zusammendenken. Und für uns war das ja auch keine Selbstverständlichkeit, wenn man aus dem Journalismus kommt, dass man sich irgendwann mit Marketingtechniken beschäftigt. Aber genauso wie zum Beispiel die medienwissenschaftliche Nachrichtenwerttheorie mir immer sehr viel geholfen hat, hat mir halt eben auch das Buch Contagious da viel geholfen, auf die verschiedenen Faktoren wie zum Beispiel die zu gucken und da auch zu überlegen, okay, das hat Apple da so und so gemacht, was würde das eigentlich vielleicht für meine Marke bedeuten? Oder das mit Emotionen kann ich jetzt hier vielleicht auch super anwenden, wenn ich jetzt über Social Media oder Headlines nachdenke und so weiter. Ne? Absolut. Okay, wir haben eine Menge gesprochen und eine Menge mitgebracht. Ich fand, das steckt da jetzt auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel drin.
Ja, völlig zu Recht, weil ich glaube, ein wichtiges Thema, und wenn wir eine Folge über 1:10 machen, dann doch bitte zu diesem. Ja. Nichtsdestotrotz sollten wir vielleicht zu den Learnings kommen und das nochmal zusammenfassen. Mhm. Ich mache mal den Anfang. Ich hatte heute 4 Stück mit dabei. Mein erstes Learning ist gewesen, jeder ist verhandlungsbereit, wenn der Schmerz groß genug wird. Suche nach der Achillesferse, erzeuge intensive Spannung und halte durch. Learning Nummer 2, wir alle tragen eine moralische Verantwortung, die nicht durch schriftliche Regeln oder Gesetze manifestiert wird, sondern unserem Selbstverständnis als Menschen. Learning Nummer 3, große Ungerechtigkeit beginnt im ganz Kleinen. Es ist unsere Pflicht, diese bereits im Keim zu ersticken. Learning Nummer 4, der Weg hat maßgeblichen Einfluss auf das Resultat. Denke das Problem vom Ende her. Vielleicht heute tatsächlich auch mal ein paar weniger Marketing-Learnings von meiner Seite, weil ich glaube, es geht auch sehr stark hier in dem Kontext um Persönlichkeitsentwicklung, um unser Selbstverständnis als Menschen. Und das halte ich einfach für mindestens genauso wichtig wie unsere Marketing- und Kommunikationsskills, die du ja heute, wie ich finde, super gut befeuert und geliefert hast. Aber man sollte irgendwann auch mal Business Business sein lassen und gucken, dass man auch noch als Mensch auf dem richtigen Weg ist. Und das sollten wir jetzt gerade alle zum Anlass nehmen, uns da zu hinterfragen und einfach einige Dinge besser zu machen in Zukunft.
Genau. Und das jedes Mal wieder, wenn Dinge passieren, sei es Hanau oder sei es jetzt der Fall von George Floyd. Gut, ich habe gleich 7 Learnings. Ich habe allerdings auch abgeschrieben, viele von Ben Horowitz, muss ich ja gestehen. Ich leg mal los. Arbeite mit dem, was du hast. Zweitens, dress for success. Drittens, bring in outside leadership. Viertens, triff Entscheidungen, die Werte demonstrieren. Fünftens, stelle schockierende Regeln auf. Das war alles soweit Horowitz über Louverture. Und dann noch 2 weitere aus der Marketingwelt. Wenn du unterlegen bist, wenn die Mittel begrenzt sind, mach's wie der Kuckuck und leg dein Ei in ein fremdes Nest. Man kann auch mit kleinem Einsatz große Wirkung erzielen. Da ging es um die Guerillataktiken. Und zu guter Letzt, wenn du Menschen erreichen willst, erzähl eine Geschichte, löse aktivierende Emotionen aus und mach deine Unterstützer sichtbar. Wie gesagt, ein Thema, über das ich auch 15 ganze Folgen machen könnte, weil ich es so wahnsinnig interessant finde. Deshalb, ja, krass, was sich darin dann alles findet.
Und ich weiß jetzt von Dr. Martin Luther King Jr. genauso viel wie über Jay-Z.
Cool. Dann hat sich der Tag für uns ja schon mal gelohnt. Ich hoffe für euch auch. Ihr könnt uns unterstützen mit eurem Feedback, mit eurer Meinung. Nochmal auch der Hinweis auf learnings.de. Da werden wir die Quellen und das Further Reading draufpacken, weil das heute auch so viel war. Wir haben da auch ein Newsletter, wenn ihr uns lieber per E-Mail abonnieren wollt als bei iTunes oder bei Spotify. Und wir hören uns dann wieder am nächsten Mittwochmorgen.
Bis dahin.